Heute gehen wir dahin, wo es weh tut. Heute tauchen wir ein in die Psychologie und die Kommunikation des Krieges, um es mal ein bisschen martialisch auszudrücken.
Oha.
Denn heute widmen wir uns dem Abstiegskampf. Und damit herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Und ich bin froh, dass ich diese Schlacht wie immer nicht alleine schlagen muss, sondern mit meinem Alliierten, mit meinem Kampfgefährten Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils.
Aber bevor wir uns ausgiebig dem Abstiegskampf widmen, müssen wir kurz über ein Thema sprechen, das uns in der vergangenen Woche schon intensiv beschäftigt hat. Denn in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Es geht um die Daily Soap, gute Trainer, schlechte Trainer und die Frage, wer trainiert in der kommenden Saison den FC Bayern?
Ja.
Julian Nagelsmann ist es schon mal nicht. Ende letzter Woche hat der DFB überraschend die Vertragsverlängerung von Julian Nagelsmann bis 2026 bekannt gegeben. Nagelsmann selbst sprach von einer Entscheidung des Herzens und einer großen Ehre, die Nationalmannschaft zu trainieren. Jens, hat dich die Nachricht überrascht und wie ordnest du Nagelsmanns Entscheidung ein?
Also ich würde sagen ja und nein. Ein wunderschönes Jein, lieber Nils. Also wir haben ja in den vergangenen Wochen schon öfter mal darüber gesprochen, auch über die Auftritte von Nagelsmann bei den DFB-PKs und dass er da immer wieder auch davon gesprochen hat, dass er gerne so ins Daily Business zurück will, dass er schon auch jede Woche eine Herausforderung will, also ein Spiel vor der Brust haben will. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, warum entscheidet er sich dann jetzt für den DFB? Mhm. Weil das ist jetzt augenscheinlich anders, zumindest wenn die EM einigermaßen erfolgreich läuft, dann wird er auch noch zur WM 2026 auf der Bank sitzen. Mhm. Also von daher, ja, das passt nicht unbedingt zu seinen Aussagen, aber vielleicht hat er auch das Gefühl, er ist da im Moment an der richtigen Stelle. Mhm. Er fühlt sich da ganz wohl und die Optionen, die er jetzt ja hatte, es gibt ja einige Vereine, die auf der Suche sind nach einem Trainer. In Deutschland natürlich die Bayern, du hast es gesagt. Im Ausland Barcelona, Liverpool. Das sind auch nicht ganz einfache Jobs, die er da übernehmen würde. Und vor allen Dingen auch Mannschaften, die sich so in einen gewissen Umbruch auch begeben werden. Mhm. Der FC Bayern wird ein bisschen was ändern müssen in der Mannschaft. Da hat sich viel getan, auch so im Umfeld. Barcelona wird auch nicht so weitermachen wie davor, weil jetzt auch ohne Titel gehen sie aus der Saison raus. Liverpool dann auf Klopp zu folgen, schwieriges Thema. Mhm. Und beim DFB ist eigentlich alles gesettelt im Moment, ne?
Und ich glaube ohnehin, dass für ihn eigentlich jetzt nur die Entscheidung Bayern oder DFB war, weil er hat ja selber gesagt, er will kein Ab-und-zu-Papa sein und wir wissen ja, er hat zwei Kinder und deswegen war relativ klar, dass er in Deutschland arbeiten möchte die nächsten Jahre. Deswegen glaube ich schon Bayern oder DFB und ich habe dann so drüber nachgedacht, wenn man sich das mal auf so einer Beziehungsebene vorstellt.
Oh ja, ne? Mach mal.
Julian Nagelsmann steht zwischen zwei Frauen. DFB und Bayern sind jetzt mal zwei Frauen und ich glaube, beim DFB fühlt er sich jetzt gerade sehr wohl und die Frau Bayern München hat ihn halt kürzlich erst vor die Tür gesetzt.
Ja, ja.
Und da kann man schon nachvollziehen, dass er dann sagt, boah, warum soll ich mir das wieder antun, dann bleibe ich doch lieber hier, wo klar ist, ich bin gewollt. Mhm. Bei den Bayern hat man immer wieder gehört, dass nicht alle Verantwortlichen überzeugt waren von der Option Julian Nagelsmann. Ja. Deswegen vor dem Hintergrund ist es dann irgendwie schon verständlich.
Ja, genau. Und ich habe es ja eben schon kurz angerissen. Beim DFB gibt es im Moment auch ganz, ganz klare Strukturen. Du hast Bernd Neuendorf als Präsident. Unten drunter Geschäftsführer Sport, Andreas Rettig. Mhm. Du hast den Sportdirektor Rudi Völler.
Ja.
Und halt eben den Nationaltrainer Julian Nagelsmann. Also das heißt, er in einer Struktur, in der er sich auch wohlfühlt, in der er sich die letzten 6, 7, 8 Monate auch ausprobieren konnte, auch seine Meinung dort äußern konnte und dort scheint er sich augenscheinlich wohlzufühlen. Und was dann halt auch noch dazu kommt, was ich vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt habe, ich glaube, er findet es auch einfach cool, den wichtigsten Trainerjob, den es nun mal in Deutschland gibt, auch zu haben.
Ja.
Das ist auch für sein Ego cool. Da fühlt er sich wohl drin, auch so im Mittelpunkt zu stehen. Also von daher, da kamen schon viele Elemente zusammen. Und was du gesagt hast, stimmt ja auch. Man weiß schon, dass sich Eberl das wohl vorstellen könnte.
Mhm.
Aber wie sieht es beim Rest des Vereins aus? Ja. Wie sieht es auch bei dem, bei den großen Kalle Rummenigge, aber auch Uli Hoeneß aus? Von daher, da hat er eine Frau, um mal bei deinem Bild zu bleiben, die sich auch ganz klar zu ihm bekannt hat und gesagt hat, Julian, du bist mein Mann.
Ja.
Und die andere, die so sagt, ja, wäre schon cool, aber ob ich so hundertprozentig hinter dir stehe, weiß ich gar nicht.
Mhm. Interessant dazu ja auch die Aussage von Uli Hoeneß, angesprochen auf die Nagelsmann-Entscheidung. Hoeneß hat gesagt, ich finde es schade, aber die Welt geht beim FC Bayern deswegen nicht unter. Mhm. Und noch spannender war eigentlich die Aussage von Max Eberl, der gesagt hat, ich würde es nicht als Absage bezeichnen. Wir haben mit Julian gesprochen. Irgendwann hat man gemerkt, der Stachel von damals sitzt noch zu tief. Die Trennung ist zu frisch. Das ist aber okay. Und damit wären wir genau bei dem, was wir gesagt haben.
Ja, aber ist auch interessant, dass Eberl das überhaupt zugibt, dass sie mit ihm gesprochen haben. Er hat sich ja vorher überhaupt nicht zu Personalien geäußert. Und hier hat er ja schon zumindest durchblicken lassen, dass es Gespräche gab und dass sie ja auch irgendwie rausgefunden haben müssen, dass dieser Stachel eben noch tief sitzt. Ja. Also da scheint es ja schon auch Gespräche gegeben zu haben. Ja.
Und spannend ist natürlich jetzt kein Xavi Alonso, kein Sebastian Hoeneß, kein Julian Nagelsmann. Die Liste der möglichen Bayern-Trainer wird also immer kürzer. Und eigentlich wollten ja Eberl und Freund noch im April einen neuen Trainer präsentieren. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wer wird's? Zidane scheint es nicht zu werden. Ja. Zumindest wenn man zwischen den Zeilen bei Max Eberl liest. Denn der hat gesagt, wir brauchen einen Trainer, der Deutsch oder Englisch spricht, was beides bei Zidane nicht gegeben ist. Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, wer wird's denn nun dann?
Ja, wir haben ja über Rangnick schon öfter gesprochen. Ja. Ich glaube, er ist auch nach wie vor einer der Kandidaten. Dann wird ja immer auch Unai Emery ins Spiel gebracht, den ich aber als Arsenal-Fan auch ein bisschen kritisch sehe, denn er hat damals zum Beispiel diesen Umbruch nach Arsène Wenger nicht hinbekommen. Ja, ja. Er ist dort gescheitert und hat sich ja dann ist er glaube ich zurück nach Villarreal und jetzt über Villarreal zu Aston Villa und baut sich jetzt da sein Image im englischen Fußball auch erst wieder auf. Also von daher, ob er jetzt dann genau diese Person ist, die den Verein jetzt nach vorne bringt, schwer einzuschätzen.
Und dann kam mir jetzt dieser Tage noch eine ganz verrückte Idee auf. Könnte vielleicht doch Thomas Tuchel über den Sommer hinaus bei den Bayern bleiben? Und genau mit diesen Fragen wurden jetzt alle Verantwortlichen da gelöchert. Tuchel wurde auf der PK gefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Und er hat recht kurz angebunden geantwortet und hat gesagt, zu viel Konjunktiv, ich habe eine Vereinbarung mit dem Verein, die ist kommuniziert und die steht. Und Max Eberl wiederum sagte nach dem sehr überzeugenden Sieg, jetzt ja auch am Wochenende, naja gut, die Entscheidung wurde gefällt, da war ich noch gar nicht da.
Oh.
Das ist schon mal eine interessante Aussage. Ja. Und die Entscheidung, hat der Thomas gesagt, die steht. Deswegen brauche ich jetzt nicht noch einmal großartig nachkarten. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß, mit Thomas zu arbeiten, mit Christoph Freund, dem Trainerstab. Man sieht ja, wir haben Erfolg. Wenn man das auch einmal zusammenfasst, wir haben 4 Punkte mehr als letzte Saison. Wir haben mehr Tore geschossen, wir haben eine bessere Tordifferenz. Champions League Halbfinale, so schlecht ist das alles nicht. Mhm. Spannend, diese Aussage.
Meinst du, Max würde das wirklich gerne mit Tuchel machen? Weil wir haben ja mal gemutmaßt, sie haben diese Tuchel-Entscheidung getroffen, bevor Max Eberl reinkommt, auch um Max ein bisschen das Feld zu bereiten, dass er jetzt nicht sofort kommt und hier dem Obersten den Kopf abschlagen muss. Also von daher.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass da vor allem die Überlegung mit reinspielt, wen können wir denn stattdessen holen? Mhm. Und wenn die anderen Kandidaten allesamt nicht so überzeugend sind und alle, oder sagen wir mal, keine große Einigkeit da beim FC Bayern besteht, wer es denn wird. Und dann hast du auf der anderen Seite jetzt einfach wieder eine Phase bei den Bayern, wo es gut läuft. Champions League Halbfinale ist natürlich einfach ein super Triumph, muss man sagen. Mhm. Und ja, in der Liga haben sie jetzt mal wieder ein paar Spiele auf dem Level gespielt, was man eigentlich von ihnen erwartet. Und deswegen ist das schon ein naheliegender Gedanke. Aber es würde mich doch schon sehr wundern. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass die Bayern davon überzeugter sind als Tuchel selbst. Mhm.
Ja, ich glaube, da ist halt auch viel, viel Erde verbrannt worden in den vergangenen Wochen und Monaten. Also das darf man ja auch nicht komplett außer Acht lassen, welche Missstimmung es da auch immer mal wieder zwischen Trainer und Mannschaft und auch den Verantwortlichen gab. Ja, zugegeben, bevor Eberl da war. Aber trotzdem, das kannst du ja auch jetzt nicht einfach wegwischen, wenn du sagst, okay, wir haben uns jetzt gegen Arsenal in der Champions League durchgesetzt, haben gegen in der Zwischenzeit Mainz, Köln und Union Berlin gewonnen. Also das ist ja auch dann jetzt nicht der absolute Maßstab. Von daher, ja, ich glaube auch, dass es schwierig ist. Ich würde aber mal gerne noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen, Nils. Wenn du jetzt weißt, als FC Bayern, eigentlich Top-Kandidat war Xabi Alonso. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Die B-Lösung, wenn man sie so benennen möchte, wäre jetzt wahrscheinlich Julian Nagelsmann gewesen. Und jetzt holst du einen neuen Trainer. wie musst du das denn jetzt verkaufen? Naja. Also du musst ja jetzt quasi deine C-Lösung als deinen absoluten Wunschkandidaten verkaufen. Weil es weiß doch jeder, dass du Xabi wolltest und dass du Julian Nagelsmann wolltest.
Naja, am Ende werden sie natürlich sagen, wir haben mit mehreren Trainern Gespräche geführt.
Ja. Ne? Und das ist ja auch konsistent, das hat ja auch Eberl immer wieder gesagt, das ist ja auch richtig. Also angreifbar ist er da nicht.
Ja, am Ende wird es auch genauso gewesen sein. Also ich glaube, Nagelsmann war einer von mehreren Kandidaten, die da jetzt im Pott sind. Aber ja, natürlich schwingt das immer mit, dass klar war, dass sie Alonso haben wollten. Mhm. Und dennoch wirst du das halt genauso sagen müssen. Wir haben mit mehreren Gespräche geführt.
Genau.
Und der war oben auf unserer Liste und den haben wir jetzt geholt, ist ein super Trainer, bla bla bla. Was willst du groß anderes sagen?
Ja, ja, absolut. Aber du musst jetzt quasi halt deine C-Lösung, einen Ralf Rangnick möglicherweise, als deine absolute Wunschlösung verkaufen.
So oder so musst du es ja aber machen. Du musst ja dann dem neuen Trainer, wer auch immer es wird, den Rücken stärken.
Ja, absolut.
Und musst ihn ja dann auch ein bisschen, ja, pudern, dass er sich irgendwie da gleich wohl fühlt.
Und von daher würde ich es mir sogar irgendwie auch für die Verantwortlichen und auch für Max Eberl wünschen, dass sie wirklich einfach nochmal einen Kandidaten aus dem Hut zaubern, an den bisher auch keiner gedacht hat, du sagen kannst, den hatten wir die ganze Zeit schon im Blick.
Peter Neururer.
Ja, ich habe Friedhelm Funkel ist ja leider im Moment vergeben. Naja, aber weißt du, wie ich das meine? Dass sie halt einfach jetzt wirklich nochmal eine Idee rausbringen, wo du sagst, ja klar, das macht total Sinn. Mir fällt keine ein im Moment, aber bin ja auch nicht im Job von Max Eberl. Da sollte er bessere Kontakte haben als ich.
Es ist schade, dass Jürgen Klopp jetzt ein Jahr Pause machen wird. Ich meine, ich weiß auch gar nicht, ob Klopp jemals zu den Bayern gehen wird.
Das ist nämlich nochmal eine ganz andere Diskussion.
Nach der Dortmund, in der Vergangenheit ist das wirklich auch so. Aber das wäre natürlich ähnlich wie Alonso einer, wo alle sofort sagen würden, ja Mann, mit dem auf jeden Fall. Ja. Es wird wirklich spannend. Also mal sehen, ob das mit Tuchel wirklich noch was wird. Und es ist ja die Frage, sie wollen jetzt eigentlich zeitnah den Trainer präsentieren, aber wenn Tuchel jetzt, und ich spinne nur mal, die Champions League jetzt holt, dann muss man sich natürlich rein sportlich doch die Frage stellen, ob das dann die richtige Entscheidung ist. Aber es sind eben genau diese zwei Ebenen. Du hast einerseits das Sportliche und da kann man so eine Saison, wie sie Bayern gerade spielt, natürlich schon so und so sehen. Pokal aus war natürlich schlecht und natürlich ist es auch nicht der Anspruch von Bayern, 16 Punkte hinter Leverkusen zu sein. Aber wenn du es umdrehst, wie es Eberl ja im Interview gemacht hat, wir stehen punktemäßig sogar besser da als letzte Saison und letzte Saison sind wir Meister geworden.
Ja.
In der Champions League sind wir unter den Top 4 Europas.
Das ist natürlich so.
Ja. Was man einfach immer wieder mit sagen muss, also die Bayern waren jetzt nicht unbedingt vom Glück verfolgt diese Saison. Mhm. Also mit den ganzen Verletzten. Und Tuchel hat eben auch am Anfang der Saison nicht das bekommen, was er wollte, was Spielermaterial angeht. Auch das muss man in die Bewertung so einer Saison schon mit einfließen lassen.
Ja, absolut. Und gerade bei dem Champions-League-Titel, wenn sie den jetzt holen sollten und so weiter, absolut, da stehen sie top da. Aber du kannst ja auch nicht die vergangene Saison als die absolute Top-Saison verkaufen. Klar, da haben sie ja zwischendrin auch mal 9 oder 10 Punkte auf Dortmund verloren und sind dann am Ende noch mit Glück irgendwie deutscher Meister geworden, nur weil es die Dortmunder nicht hingekriegt haben. Sorry übrigens an die Dortmund-Fans, die uns hier zuhören. Das müssen wir euch leider immer mal wieder aufs Brot schmieren. Aber weißt du, die vergangene Saison war ja schon nicht die Top-Saison. Wenn du jetzt sagst, ja, wir sind diese Saison ja sogar eigentlich noch besser als vergangene Saison, hat es für mich überhaupt keinen Wert, weil sie waren vergangene Saison schon nicht so stark, wie sie eigentlich hätten sein können und müssen.
Auf jeden Fall sind sie lange nicht so dominant, wie sie die Jahre davor waren. Genau. Ne? Und auch der Spielstil ist wahrscheinlich jetzt nicht wirklich weiterentwickelt worden unter Tuchel, aber es ist eben die Frage, wie möglich ist das mit einem Kader, den er teilweise verbessern wollte und mit immer zu den Verletzten. Ja. Also das ist einfach schwierig zu bewerten, finde ich, aber es ist definitiv zu einfach zu sagen, es liegt jetzt an Tuchel, dass die Saison so schwach ist.
Absolut.
Wir bleiben dran, Freunde, wir bleiben dran. Es wird mit Sicherheit die nächsten Tage was geben und wenn Max Eberl da Wort hält, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis da irgendjemand präsentiert wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sein Zeitplan ein bisschen durcheinander geraten ist jetzt mit Nagelsmanns Absage.
Das ist gut möglich. Und da wir ja immer dienstags oder mittwochs aufnehmen und kommende Woche Dienstag ist der 30. April. Nils, das bedeutet eventuell in der kommenden Podcast-Folge wissen wir es schon.
Und vor allem ist doch, glaube ich, auch nächsten Dienstag dann Champions League schon wieder.
So
ne?
ist es.
Ja, richtig. Da müssen wir mal gucken, ob wir da am Dienstag aufnehmen. Oder ob
könnte
wir nicht,
auch am Donnerstag
aufnehmen. Ja, genau. Ob wir nicht die Spiele noch abwarten. Machen wir einen Strich unter die Bayern und kommen zum Abstiegskampf. Denn es ist nicht nur spannend, den Protagonisten im Abstiegskampf auf dem Rasen zuzuschauen, sondern auch ihnen nach dem Spiel am Mikrofon zuzuhören. Denn wir wissen, Worte sind sehr verräterisch.
Absolut.
Und wenn wir uns jetzt mal ein paar Kandidaten da unten anschauen. Also die Darmstädter mit allem Respekt, aber ich glaube, das wird schwierig, dass sie die Klasse noch halten. Deswegen schauen wir uns mal die drei darüber an.
Ja.
Und wir beginnen mal mit dem VfL Bochum. Der hat jetzt am Wochenende knapp mit 1:0 in Wolfsburg verloren, die ja unter Neutrainer Hasenhüttl auch dringend Punkte gebraucht haben. Und VfL-Coach Heiko Butscher gibt sich nach dem Spiel kämpferisch. Er sagte unter anderem: Wir sind natürlich enttäuscht, weil wir uns sehr viel für dieses Spiel vorgenommen haben. Die Statistik spricht dafür, dass es sehr, sehr ausgeglichen war. Die Moral ist intakt, wir stehen aber mit 0 Punkten da und sind enttäuscht. Wir haben noch 4 Spiele und die Marschroute ist klar. Wir werden alles geben, um uns die Punkte zurückzuholen und gegen Hoffenheim am Freitag 3 Punkte einzufahren.
Mhm.
Die Aussage lassen wir einfach mal so stehen, ja, und schauen mal weiter zu Mainz. Mainz hat einen Punkt geholt gegen Freiburg und setzt damit ja den positiven Trend fort. Bo Henriksen hat die Mainzer am 21. Spieltag übernommen und da hatte seine Mannschaft noch 9 Punkte Rückstand auf den 15. Platz, ja, den sie jetzt ja innehaben.
Genau, da stehen sie jetzt.
Und seitdem Henriksen übernommen hat, hat Mainz nur 2 Punkte weniger geholt als Dortmund und nur einen weniger als die Bayern.
Mhm.
Henriksen wirft nach dem Spiel den Blick schon voraus. Gegen Köln spielen sie ja am Wochenende.
Ja.
Und er sagt, das ist ein großes, großes Spiel. Es ist das erste von 4 Endspielen für uns. Wir müssen Gas geben und sind dann hoffentlich 8 Punkte vor Köln.
Mhm.
Und er sagt auch, wir wollen weiter jagen.
Ja, ja. Er ist absolut konsistent in seiner Kommunikation. Ne?
Ja.
Also er hat, glaube ich, zwischendrin von 8 Endspielen gesprochen,
ja,
von 7 Endspielen.
Ja.
Und dieses Jagen, da haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast drüber gesprochen, das ist auch ein Bild, was er immer wieder,
genau,
verwendet.
Ja. Und da sieht man schon auch eine Parallele zu Bochum. Er sagt, wir wollen jagen, ne? Wir sind dann hoffentlich 8 Punkte vor Köln. Also er,
mhm,
hat den positiven Ausgang eigentlich schon im Kopf. Und Bochum sagt ja auch, oder Heiko Butscher, die Marschroute ist klar, wir werden alles geben, um uns die Punkte zurückzuholen.
Ja.
Und jetzt schauen wir uns mal im Vergleich dazu die Kölner an. Denn die Kölner haben jetzt am Wochenende das Abstiegsduell gegen Darmstadt 0:2 zu Hause verloren. Bittere Niederlage. Und die Aussagen der Kölner nach dem Spiel lassen tief blicken. Wir beginnen mal mit Marc Uth. Der sagt: Wir verlieren hier mit einem sehr, sehr schlechten Auftritt zu Hause gegen Darmstadt. Das Spiel mussten wir unbedingt gewinnen. Wir sind sehr, sehr enttäuscht. Auch die Art und Weise. Wenn du Angst hast zu verlieren, dann wird es schwierig, irgendwann mal ein Spiel zu gewinnen. Wir hatten Angst, den Ball zu fordern.
Mhm.
Wir wollten den Ball nicht haben und haben nicht den Fußball gespielt, den wir normalerweise spielen können. Im Training spielen wir manchmal Tiki-Taka, bei dem ich mir denke, Wahnsinn. Und dann gehen wir hier raus und haben Angst. Das ist ein ganz bitterer,
ja,
Abend heute.
Ja.
Und ähnlich formuliert es auch Köln-Trainer Timo Schulz, der sagt: Wir hatten ein Spiel auf Augenhöhe und haben es nicht geschafft, uns klare Chancen rauszuspielen. Es fehlte letztlich die Überzeugung vom Start an, das Ding hier auf jeden Fall zu ziehen. In allen Aktionen hat man gemerkt, dass ein bisschen Angst,
ja,
mitschwingt.
Da ist es wieder das Wort.
So, und wir komplettieren die Runde mit FC-Geschäftsführer Christian Keller. Der hat gesagt: Das war ein bitterer Auftritt von uns gegen einen überschaubar guten Gegner. Wir haben uns 95 Minuten nicht getraut, Fußball zu spielen. Da hat der Kopf auch wieder eine Riesenrolle gespielt. Ich hätte mir erhofft und erwartet, dass wir deutlich befreiter spielen. Das haben wir leider nicht hingekriegt. Die ersten 15, 20 Minuten waren noch ganz okay, aber dann war einfach die Angst vor dem Verlieren zu groß. Wir haben 3 Statements und 3-mal ist die Rede von Angst. Erich Kästner hat mal gesagt, wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie, das stimmt wohl. Aber wir wissen natürlich, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist, da sie im Normalfall eben nicht motiviert, sondern lähmen kann.
Ja.
Jens, wie ordnest du diese ängstlichen Aussagen der Kölner ein?
Ja, also sie stehen natürlich im krassen Gegensatz zu dem, was die Bochumer nach vorne treiben und was auch Bo Henriksen nach außen vertritt. Und man muss halt sagen, dass vor ein paar Wochen waren sie ja in einer ganz ähnlichen Situation. Also die Kölner, die Darmstädter und die Mainzer waren eigentlich in der gleichen Situation, bevor Bo Henriksen kam.
Ja.
Und die Mainzer haben sich da mit einem positiven Mindset irgendwie rausgearbeitet. Und bei den Kölnern scheint das eher ins Gegenteil umgeschlagen zu haben. Und es ist schon bemerkenswert, dass diese Formulierung immer wieder und auch unabhängig voneinander,
ja,
verwendet wurde. Ja.
Ja. Und also ich würde es mal direkt zusammenfassen, ich finde, kommunikativ machen das die Kölner einfach am schlechtesten.
Mhm.
Denn Worte haben nun mal die Angewohnheit, sich in der realen Welt zu manifestieren. Heißt, wir haben es hier im schlechtesten Fall mit einer selbsterfüllenden Prophezeiung,
ja,
zu tun. Wenn ich sage, wir hatten Angst, dann hat das ja keine Auswirkung mehr auf das Spiel, was hinter dir liegt, denn das ist schon verloren. Aber,
ja,
es kann eben Auswirkungen auf das Spiel haben, was vor dir liegt. Denn plötzlich ist ja die Angst eigentlich noch präsenter. Und das ist so ein bisschen wie mit dem rosa Elefanten, ne? Denk nicht an den rosa Elefanten und an was denkst du? An den rosa Elefanten.
Jetzt denke ich an den rosa Elefanten,
Nils. Ja, genau. Und so ist das halt auch mit der Angst. Und ich glaube, besser wäre es, sich verbal kämpferisch und mutig zu geben, selbst wenn man das nach so einem 0-2 gegen Darmstadt vielleicht nicht so empfindet. Aber in solchen Momenten ist ja eigentlich noch wichtiger als so totale Ehrlichkeit und Offenheit, dass man positive Signale an die Mannschaft und das Umfeld sendet. Denn wer sonst soll denn noch daran glauben, dass das was wird? Und ich glaube einfach, die Energie wird dann immer negativer und dann kannst du den Hebel einfach irgendwann nicht mehr umlegen.
Mhm. Ja, Christian Keller hatte ja schon auch einen bemerkenswerten Auftritt beim Doppelpass am Sonntag. Also er war sehr, sehr ehrlich und wie du jetzt eben gesagt hast, er war auch sehr gedrückt von seiner Stimmung her. Er hat auch zwischendurch gesagt, ja, es war nicht ausreichend. Er sagt aber auch, ja, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Wir haben noch 4 Spiele, aber sagt im nächsten Satz schon wieder, ja, wir waren in den Basics sehr schwach, wir waren einfach total verängstigt. Also du nimmst ihm diesen Mut zum Optimismus überhaupt nicht ab. Er hat das überhaupt nicht rübergebracht. Und er sagt auch selbst, dass Angst einen nicht antreibt, sondern man muss eigentlich Lust haben, was zu gewinnen. Aber er verkörpert es überhaupt nicht in seinen Aussagen. Das stimmt schon. Ich meine, in gewisser Weise kann man das nachvollziehen, weil das Spiel war wirklich schwach. Und er hat ja von einem überschaubar guten Gegner Darmstadt gesprochen. Also wenn du zu Hause mit 50.000 verrückten Kölner Fans in Müngersdorf dann 0-2 gegen den eigentlich schon feststehenden Absteiger verlierst, dann kannst du das auch nicht schönreden. Aber einen gewissen Optimismus solltest du immer noch haben.
Ich glaube, solche Aussagen und diese Angst, die ja ganz klar kommuniziert wurde, die wirkt ja auch in zwei Richtungen. Die wirkt einerseits nach innen, das heißt, das macht dich selber nicht stärker. Die wirkt ja aber auch nach außen. Also du zeigst ja einfach offensichtlich Schwäche. Mhm. Und die Mainzer zum Beispiel, die werden jetzt am Wochenende keine Angst vor Köln haben, nach diesen Aussagen. Und ich glaube, klar, es ist schwierig, nach so einem Spiel was Positives zu sagen, aber man hätte ja auch sowas sagen können wie, ganz ehrlich, das war halt richtiger Scheiß und um ehrlich zu sein, kann ich auch nicht sagen, was heute los war. Aber was ich sagen kann, ist, wir werden uns zerreißen und unser Herz auf den Platz lassen, um mit aller Macht diese 3 Punkte gegen Mainz zu holen. Und da eben auch den Blick lieber vorausrichten und dieses Kämpferische, als nur zu sagen, oh, wir waren schlecht. Und wenn Keller sogar im Doppelpass sagt, das war nicht Bundesliga-reif oder Bundesliga-tauglich, also das ist schon, so spricht ein Absteiger, ne?
Ja. Er sagte da noch irgendwie, ja, dass Timo Schulz, also der Trainer, es der Mannschaft schon auch vermittelt hätte, dass sie an sich glauben soll und dass sie den Klassenerhalt auch schaffen kann oder sowas. Aber es kommt halt irgendwie nicht rüber. Sie bringen das beide nicht rüber. Timo Schulz ist ja auch eher ein ruhiger Vertreter und steht dazu natürlich im krassen Gegensatz zu einem Bo Henriksen, der wie so ein Wahnsinniger daherkommt. Also man möge mir das verzeihen, aber der halt wirklich diese Mannschaft angezündet hat, der diesen Verein wieder angezündet hat und einfach davon gesprochen hat, wir wollen hier was erreichen und ich glaube dran und ich gehe vorne weg. Und Timo Schulz ist halt eher so der sagte auch irgendwie vergangene Woche in der Pressekonferenz davor, ja, wir müssen es schaffen, der Mannschaft den Druck zu nehmen. Ja, okay, aber du lebst es halt auch 0,0 vor und da ist er natürlich ganz, ganz anders als so ein Bo Henriksen. Ich kann das schon auch nachvollziehen, dass man so als FC auch dachte, es hat mit Steffen Baumgart nicht funktioniert, der ja genau so ein Typ war. Also es hat über ein paar Jahre funktioniert, aber eben im letzten halben Jahr nicht. Und wir wollen jetzt mit Timo Schulz einen Gegenpol holen, der die Sache anders angeht. Vielleicht wäre so ein emotionaler Steffen Baumgart in diesem Umfeld jetzt sogar noch besser gewesen. Aber es ist schwer. Es ist
grundsätzlich schwierig zu sagen, ob dann so ein ruhiger Typ oder so ein emotionaler Vertreter besser ist. Ich glaube schon, dass beides funktionieren kann. Aber wenn man sich das vielleicht mal, ich weiß nicht, stell es dir mal auf so einem Zeitstrahl vor. Ne? Du hast in der Mitte, sagen wir mal so neutral, dann hast du auf der einen Seite das sehr Positive, das sehr Emotionale und auf der anderen Seite hast du so das Negative. Ich glaube, wenn du sehr kämpferisch und positiv auftrittst, ist der Weg quasi weiter zu dem eher negativen Denken.
Ja.
Wenn du so in der Mitte bist, ist der Weg kürzer zu dem Negativen. Deswegen glaube ich schon, dass es in dem Falle besser ist, wenn du jemanden Emotionalen hast, der einfach positive Signale setzt. Mhm.
Ja, absolut. Ich würde noch mal einen anderen Gedanken reinbringen, Nils. Du hast ja mit Köln jetzt wieder eine dieser großen Traditionsmannschaften, die jetzt hier vor dem Bundesliga-Abstieg steht. Und wir wissen ja auch, das hat Christian Keller auch nochmal im Doppelpass deutlich gemacht, dass da auch Corona, wir sprechen auch immer mal wieder über Corona, dass da Corona halt ein 80 Millionen Euro Loch in die Kassen des Vereins gerissen hat. Und seine Hauptaufgabe vor allen Dingen auch war in den vergangenen Jahren, den Verein auch wieder monetär einigermaßen stabil aufzustellen. Und jetzt ist natürlich so der Punkt, jetzt haben wir wieder so einen Traditionsverein, der möglicherweise in der Versenkung verschwinden könnte. Sie konnten jetzt im Winter wegen einer Transfersperre schon keinen Spieler mehr nachlegen. Sie können jetzt im Sommer keinen neuen Spieler kaufen, weil diese Transfersperre erst im Winter kommendes Jahr aufgehoben wird. Also, oder beziehungsweise in diesem Jahr, in der kommenden Wintertransferperiode. Das heißt, die können eben, wenn es hart auf hart kommt, können die keine neuen Spieler dazu holen, die sie dann zumindest in der zweiten Liga wieder in eine Situation versetzen, vielleicht nicht ganz unten wieder zu landen. Also von daher auch eine super, super schwierige Situation für so einen Verein. Ne?
Ja, das stimmt. Sie können ja maximal Leihspieler zurückholen und ansonsten können sie halt aus der Jugend Spieler hochholen. Aber ob das dann halt reichen wird, ich meine, die zweite Liga ist stark. Und da können wir ja nur mal Hamburg fragen, können wir mal Schalke fragen und all die anderen Traditionsvereine, die da rumdümpeln, ist jetzt ein hartes Wort, aber die eben nicht so eben mal wieder hochkommen in die erste Liga. Genau. Ich könnte mir auch vorstellen, das wird schwierig für Köln.
Ja, ich glaube halt auch, dass so der Druck, der von außen natürlich dann so reinkommt, dass der in Köln auch noch mal größer ist als jetzt zum Beispiel in Darmstadt, in Bochum und auch auf jeden Fall hier in Mainz. Also klar ist Mainz jetzt irgendwie seit 14 Jahren Bundesligist, aber trotzdem hat man immer so das Gefühl, zumindest, ich meine, wir kommen ja hier aus der Stadt, dass man schon auch das wieder schaffen würde, diesen Verein wieder aufzubauen und dass man auch wieder eine Zukunft in der ersten Liga hätte, selbst wenn der Verein jetzt runtergehen würde. Beim FC Köln hat man immer das Gefühl, wenn die runtergehen, dann ist es ein riesen Kraftakt, so einen Verein auch wieder da hochzuholen. Also von daher ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr Druck und damit auch ein bisschen mehr Angst bei den Spielern zu erkennen.
Ich kann mir das gut vorstellen, weil du ja gerade sagst, Traditionsmannschaften, ich glaube, da ist die Erwartungshaltung eine andere und da ist die Fallhöhe auch größer.
Ja.
Und ja, das, da ist was dran. Natürlich ist bei so einem Verein wie Darmstadt, da musst du ja im Prinzip damit rechnen, dass du ein Abstiegskandidat bist. Und bei Köln musst du nicht zwingend damit rechnen, mit dem Stadion, mit der Historie, mit den Fans.
Ja, und sie haben vor ein paar Jahren ja auch noch international gespielt unter Steffen Baumgart. Also von daher, eigentlich hatte man bei dem Verein schon wieder Gefühle, in ganz anderen Gefilden irgendwie zu sein. Und da trifft einen dann vielleicht so ein Abstiegskampf, in den man so reinrutscht, noch mal härter, als es jetzt zum Beispiel in Darmstadt oder in Bochum der Fall ist.
Ich glaube, ich habe es ja eingangs gesagt, Worte sind verräterisch. Und wenn ich jetzt tippen müsste, wäre für mich relativ klar, Darmstadt ist weg. Ich glaube, Köln wird der zweite direkte Absteiger. Ja. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Mainzer über dem Strich bleiben und dass im Zweifel Bochum dann in die Relegation geht. Und ich meine, wir haben ja davor auch noch Union, wir haben noch Wolfsburg und Gladbach, die sind nicht weit weg. Aber ich würde denken, Bochum, also im Prinzip so, wie die Tabelle sich jetzt darstellt, ich glaube, so ähnlich könnte es auch sein. Und es würde mich überraschen, wenn die Mainzer am Wochenende gegen Köln verlieren.
Ja, ich glaube, wenn du mal auf die untere Tabellenhälfte schaust und mal Gladbach, die Zwölfter sind, mal auf die Vereine schaust, wir hatten da ein gutes Gefühl von diesen Mannschaften im Moment.
Ja.
Nur die Mainzer.
Würde ich auch sagen,
Und deswegen, wenn es da jetzt nicht nochmal einen krassen Rückschlag gibt, dass wir jetzt wirklich, wirklich zu Hause gegen Köln verlierst und dann die Woche drauf auch nochmal eine Niederlage kassierst oder sowas, glaube ich auch, dass die sich mit diesem positiven Gefühl hier auch da halten werden in der ersten Liga.
Wir werden uns das Spiel anschauen und werden mal sehen, was es gibt und welches Spiel sich Jens noch ganz intensiv angeschaut hat am Wochenende. Und damit machen wir einen Strich unter die Bundesliga, ist den Klassiko.
Yo.
Real gegen Barcelona. Und Jens, da ist ein bisschen was passiert.
Ja, wir haben's, ich habe es überschrieben noch als Barca und die Schiedsrichter Teil 2. Es gab nämlich tatsächlich ein Thema wieder mit den Schiedsrichtern. Wir haben ja in der vergangenen Woche schon über das Champions League Viertelfinale gesprochen. Da ist ja Xavi Hernandez danach ziemlich auf die Schiedsrichter los, wegen einer aus seiner Sicht unberechtigten roten Karte. Diesmal war es ein bisschen was anderes. In der 29. Minute gab es einen Eckball für Barcelona und Lamine Yamal hat das vermeintliche 2:1 für Barcelona gemacht. Das Problem war, man konnte aus keiner Kameraperspektive erkennen, ob der Ball tatsächlich hinter der Torlinie war oder ob Lünin den quasi halt noch von der Torlinie gekratzt hat. Und es gab eine Unterbrechung, der VAR hat sich das ungefähr 8 Minuten angeschaut und sie sind einfach zu keiner Kameraperspektive gekommen, um das klar aufzulösen. Und das Witzige dabei ist halt, ungleich wie jetzt zum Beispiel in der Bundesliga oder auch in der Premier League, es gibt in Spanien keine Torlinientechnik. Also hier ist es ja so, wenn der Ball hinter der Linie ist, dann gibt es ein Signal auf die Uhr des Schiedsrichters und dann ist klar, Tor. Und dann wird auch nichts mehr geguckt.
Brauchst du keine Kamera mehr.
Im Zweifel hast du dann sogar noch irgendwie so eine Darstellung, wo das dann auch klar zu erkennen ist, aber du brauchst es eben nicht mehr. Das gibt es eben in Spanien nicht. Und das ist natürlich gerade bei so einem Spiel, wo die ganze Welt hinschaut, wo es auch wirklich um den Gewinn der Meisterschaft geht, weil Real hat das Spiel am Ende 3-2 gewonnen und ist damit 11 Punkte für Barcelona und eigentlich nicht mehr einzuholen. Das ist schon eine Schande, wie Marc-André ter Stegen gesagt hat.
Genau, das ist eine Schande für den Fußball. Mir fehlen die Worte, sagt er. In dieser Welt wird viel Geld bewegt und es gibt kein Geld für das, was wichtig ist. Aber ist es eine Geldfrage? So viel kann das ja nicht kosten.
Es kostet schon ein paar Millionen Euro, der Betrieb dieser Goal-Line-Technologie. Okay. Also muss es natürlich auch immer auf alle 20 Stadien irgendwie rechnen. Aber ich würde auch sagen, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, 5-6 Millionen Euro pro Saison.
Okay. Also die sollte die spanische Liga
eigentlich. Das hat die spanische Liga, ja, die liegen ja auch, wenn man allein mal die Fernsehgelder irgendwie anschaut, liegen die ja auf einem ähnlichen Niveau wie auch Deutschland, also so rund bei 1 Milliarde im Jahr. Also von daher, da sollten eigentlich 4-5 Millionen drin sein.
Zumal ja Javier Tebas, Präsident der spanischen Liga, sagte, es ist keine wirtschaftliche Frage, sondern eine Frage der Nutzung. In einer Saison gibt es 4 oder 5 Spiele dieser Art. In 99% der Fälle kann man sehen, ob es ein Tor ist oder eben nicht. Die Torlinientechnik sei darüber hinaus nicht perfekt und es gäbe keine Pläne, sie einzuführen.
Ja.
Ja, aber dann musst du natürlich auch damit rechnen, dass eben genau das, was passiert ist, passieren kann.
Und dann in dem größten Spiel, das es so gibt.
Und für Barcelona ist es schon bitter, muss man sagen. Innerhalb weniger Tage jetzt der zweite Titel weg, nachdem die Champions League nicht mehr in Reichweite ist, ist auch die spanische Liga damit hinfällig. Und in dem Falle kann ich Barcas Trainer schon ein bisschen mehr nachvollziehen als jetzt letzte Woche bei der Champions League. Das ist schon ärgerlich.
Ja, das muss man schon sagen. Da habe ich noch nie gefragt. Jetzt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Bist du ein Fan von so technischen Hilfsmitteln wie der Goal-Line-Technology oder auch VAR? Weiß ich überhaupt nicht, wie du dazu stehst.
Sag mal. Goal-Line-Technology würde ich sofort sagen, ja. Also das macht ja total Sinn, dass man einfach direkt weiß, ist es ein Tor oder nicht. Und VAR finde ich im Prinzip auch gut. Es ist halt oftmals die Anwendung, die nicht ganz so gut funktioniert. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, dass eben im Stadion nachvollziehbar wird, was wird da gerade geprüft. Aber da habe ich, glaube ich, mal gehört, dass das rein technisch schwierig ist, in allen Stadien umzusetzen, mit den Videoleinwänden, dass man das wirklich sieht. Weil das ist ja eigentlich das Ärgerliche, wenn du im Stadion sitzt und dann dauert das ewig und du weißt gar nicht, was wird da jetzt gecheckt, was guckt der sich an. Und wenn du selber einen Blick auf die Bilder werfen kannst, ist das ja quasi auch Entertainment in dieser Zeit, wo du sonst rumsitzt und dich ärgerst und dir denkst, ja, was ist denn jetzt? Also ich glaube, das ist so ein Punkt, das müsste besser gemacht werden. Aber ganz grundsätzlich bin ich schon einer derjenigen, der sagt, diese Technologie kann den Sport ein bisschen gerechter machen.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es da einfach um viele Themen geht, die auch noch zu klären sind. Ich finde, die Kommunikation, wie du jetzt gesagt hast, die muss auf jeden Fall besser werden. Also die Kommunikation auch zwischen dem Publikum und den Schiedsrichtern in dem Fall. Ich finde auch, dass aus meiner Sicht VAR ein bisschen zu oft eingesetzt wird, gerade auch in Szenen, wo du so das Gefühl hast, da protestiert jetzt auch niemand. Also das ist quasi eher ein normaler Vorgang, wo jeder sagen würde, ja, dem ist einfach der Ball an die Hand gesprungen, aber es ist niemals ein absichtliches Handspiel und dann wird dann trotzdem überprüft und werden irgendwelche verrückten Elfmeter gegeben oder sowas. Also ich finde, da müsste man nochmal eine Lösung finden, dass jetzt nicht jede Kleinigkeit überprüft werden kann, sondern dass es wirklich nur auf spielentscheidende Situationen dann geschaut wird. Aber ganz grundsätzlich muss ich auch sagen, ich bin auch dafür, dass es die Technologie gibt. Man muss sie halt nur richtig einsetzen.
Und falsche Entscheidungen wirst du so oder so nicht vermeiden können. Ja. Die hast du ohne diese Technologie und auch mit der Technologie hast du dann Bilder, aber Bilder können auch verschieden interpretiert werden. Und je nachdem, was du eben auch Absicht oder Vergrößerung der Körperfläche, whatever, das ist nicht immer schwarz und weiß und deswegen im Zweifel natürlich auch nicht immer einwandfrei zu klären.
Ja, also absolut.
Die Technologie wird uns nicht retten, auch ganz grundsätzlich,
glaube ich. Stimmt wohl, ja.
So, ihr Lieben, dann machen wir Strich unter die Folge. Freuen uns auf nächste Woche. Es gibt ein bisschen was zu erzählen. Was wir heute gar nicht angesprochen haben,
ja, das machen wir nächste Woche.
Ist Borussia Dortmund, denn da gibt es interessante Personalentscheidungen.
Mhm, ja, auf jeden Fall. Der Herr Ricken wird der Nachfolger von Hans-Joachim Watzke.
Ja, genau. Und Sebastian Kehl.
Sebastian Kehl guckt findet das, glaube ich, doof.
Ja, genau, glaube ich auch. Aber genau, damit befassen wir uns mal ausgiebig. Wünschen euch jetzt eine schöne Woche. Bleibt stabil, bleibt gesund, bleibt im Gespräch.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens. Schalalala, lalala, 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 lalala.